Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit
Lars Konarek
und John Salutz.
Ja, heute wird spannend.
Ja. Jetzt haben wir die Regeln gebrochen.
Ja, sicher, das sind wir. Regelbrecher.
Wir haben Post bekommen und zwar wurde diese Post händisch überreicht. Wir haben ein Geschenk erhalten von Berliner Bumerang und dieses Geschenk, lieber John, als ich das erhalten habe, das ist an uns beide adressiert, da habe ich gesagt, ich öffne das erst, wenn du dabei bist.
Okay,
ja. Und weil es die Höflichkeit gebietet, darfst du das öffnen.
Herzlichen Dank. Also es steht drauf für Lars und John mit einem Smiley und danke für euren Bush Talk. Und das freut mich natürlich super, weil wir machen das ja für euch und wenn es euch gefällt, dann haben wir Freude. Und ich schneide es auf mit einem Messer, das ich habe mitbekommen, das darf man in Deutschland gar nicht tragen. Zum Glück sind wir jetzt ausnahmsweise mal in der Schweiz und ich muss nicht über den Zoll mit diesem bösen, bösen Messer. Ich schneide jetzt, nee, ich muss es ja nicht durchschneiden, ich kann ja die Schlaufe öffnen. So, okay.
Der Moment der Entscheidung.
Oh, eine Kiste drin. Ein Karton.
Karton kommt zum Vorschein. Ja.
Oh, krass. Oh, wow. Weißt du, ich habe mir das erhofft. Ich habe mir das erhofft, aber ich habe es nicht zu hoffen gewagt.
Lieber Christian, hier ist ein Schreiben dabei. Herzlichen Dank an dich. Lieber Lars, lieber John, vielen Dank für euren gemeinsamen Bush Talk, der so informativ ist. Als Dankeschön, eine kleine Aufmerksamkeit. Ein naturverbundener Zeitvertreib, wenn Wasser, Schutz, Nahrung und Wärme gesichert sind. Viel Spaß und Erfolg damit. Liebe Grüße, Christian von Berliner Bumerang.
Ah, hier die Schneeflocke. Geiler Scheiß.
Wow.
Also, was ihr hier drin nicht seht, weil ihr ja nur auditiv mit dabei seid, aber wir sehen, sind in diesem Paket sind Bumerangs. Jetzt noch ein PS. Oh. Crazy. Hey, wir haben drei Bumerangs hier in einem Karton und hier hat es ein PS und das lese ich jetzt auch noch. Ah, das PS, ja genau. Oh, schau dir mal, hier steht noch mein Name drauf. Hey, Christian, verrückt. Danke herzlich. Ich kenne dich ja noch nicht, aber das ist ja fantastisch. Durch die letzte Bush Talk-Folge habe ich erfahren, dass du schon Linkshänder bist. Ah. Wahrscheinlich ist deine Wurfhand dann ebenso links und das hast du völlig richtig erkannt. Daher hast du jetzt zwei Bumerangs. Der Linkshänder ist kürzer mit einem L markiert. Aha, ist mit, wie gesagt, mit dem Lesen markiert. Das Modell heißt Kugelblitz und fliegt 18 Meter weit.
Super geil, wir haben hier tolle Bumerangs, handmade in Germany, vom Super-Spezialisten Christian von Berliner Bumerang bekommen. Ein reines Geschenk. Wir haben, es ist keine Werbung. Wir sind nicht geschäftlich verbandelt. Es ist einfach
noch nicht.
Super toll, wie die in der Hand liegen. Abartig. Also herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut.
Meine.
Super. Hey. Bin sprachlos.
Ja.
Obwohl ich viel rede, bin trotzdem sprachlos. Tolle, tolle Geste. Damit haben wir gar nicht gerechnet.
Christian, tausend Dank. Denn das wirklich, Bumerang ist ja ein ganz neues Feld. Also da können wir ganz einen Podcast drüber machen. Aber wir haben noch keine Ahnung. Aber jetzt können wir rumschmeißen und lernen.
Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Christian persönlich reden konnte. Da ist übrigens ein Artikel über den Christian im Merian-Magazin in der letzten Ausgabe drin, dieses Hochglanz-Magazin, wo er seine Arbeit vorstellt. Und der hat mir gesagt, und das ist im Survival-Kontext auch sehr interessant, dass Bumerangs früher zur Jagd eingesetzt worden sind. Das waren also keine, wie wir die jetzt geschenkt bekommen haben, Geräte, die zurückkommen, sondern damit hat man durch spezielle Wurftechniken und mit speziellen Bumerangformen eben ist man auf Tierjagd gegangen und hat dann eben sein Happa-Happa aus dem Wald mitgebracht.
Geil.
Okay, weiter geht's. Heute Wald und Wetter. Ein spannendes Thema für euch, weil John und ich sind ja berufsbedingt mehr als die meisten anderen Menschen draußen im deutschen und Schweizer Wald unterwegs. Und da ist man halt, weil man auch teilweise mehrere Tage am Stück draußen verbringt, mit dem Wetter ganz anders konfrontiert, als wenn man jetzt vielleicht einen Wochenendspaziergang irgendwo macht oder einfach mal so eine Viertelstunde kurz in den Wald geht. Und da gibt es ganz interessante Wetterphänomene. Da möchten wir euch heute mal ein bisschen aufklären und wo die Problematiken liegen und euch einfach mal so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie ihr mit der einen oder anderen Wettersituation im Wald umgehen könnt. Hm. Wie war denn dein Jahr letztes Jahr im Wald? Was ist da so alles wettermäßig im Wald hängen geblieben bei dir?
Wenn du mich so fragst, so weit zurückzudenken, ist für mich immer eine Herausforderung. Was mir aber gerade in den Sinn kommt bei dieser Frage, ist, dass wir keine Waldbrand- oder sagen wir es mal Feuerverbot hatten. Wir hatten zwar Waldbrandstufen, aber nicht ein explizites Feuerverbot. Und das war für mich ein erfreuliches Ereignis, weil sobald halt Feuerverbot im Wald ist, fehlt ein wesentliches Element in einem Survival- oder Wildniskurs, wenn du da ums offene Feuer sitzt. Aber das war das, was mir jetzt gerade so hängen geblieben ist. Wie war es bei dir?
Da war richtiges Feuerverbot.
Ah, nee.
Und zwar müssen wir euch mal aufklären, was es mit dem Waldbrand und dem Feuerverbot auf sich hat. Es ist ja so, dass Waldbrände, wenn die mal entstehen, relativ schwer zu löschen sind, ab einem gewissen Grad. Ich glaube, wenn die Wipfel brennen, die Baumkronen brennen, dann ist es fast unmöglich, ein Feuer erfolgreich zu löschen oder einzudämmen. Aber ohne da jetzt ins Fachliche zu gehen, ich bin kein Feuerwehrmann, Waldbrände sind äußerst gefährlich, weil die auch so nachhaltige Schäden halt mit sich ziehen. Es braucht ja sehr lange, bis sich so ein Wald erholt. Und was man wissen muss, diese Wälder, die jetzt hier rangezüchtet werden, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und sonst wo, die sind ja für die übernächste Generation gemacht. Das heißt, die, was wären das, Enkel, für die Urenkel, die profitieren mal von den Bäumen, die wir jetzt anpflanzen. Und wir brauchen Holz, das ist ja ein wichtiger Werkstoff. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn dann so ein riesiger Wald wegbrennt, dann ist das natürlich fürs Ökosystem eine Katastrophe erstmal und natürlich auch wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Und Menschen dabei zu Schaden kommen, was man da auch nicht ausschließen kann, auch übel. Natürlich auch jedes Tier, was stirbt, ist selbstverständlich auch übel, aber Waldbrände müssen hier bei uns nicht sein. Der John wird gleich noch ein bisschen was zu anderen Regionen auf der Welt erzählen, wo es vielleicht auch Waldbrände gibt. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, es gibt in Deutschland zum Beispiel typische Waldbrandmonate und einer davon ist der März. Jetzt wundert man sich und fragt sich vielleicht, naja, wie kann denn der März ein Waldbrandmonat sein? Ja, aber tatsächlich ist der März oft trocken und wenn dann das Laub, was oben auf dem, das abgestorbene Laub vom Vorjahr auf dem Waldboden liegt und man dann ein Feuer entfacht, weil es eben ein paar Tage oder Wochen trocken war, dann ist es natürlich super Nahrung für ein Feuer. Mhm. Das heißt, wenn ich im Wald ein Feuer dann entfache, dann begünstige ich das. Jetzt mal ganz einfach heruntergebrochen erklärt. Und der Deutsche Wetterdienst ist ja die höchste Instanz, was jetzt so ja, die Feuerbewertung, sage ich mal, betrifft, wann man irgendwie im Wald noch Feuer machen darf oder nicht. Jetzt mal von dem normal Waldrecht, forstrechtlichen oder vom Waldgesetz her gesehen. Und wenn der Wetterdienst, es gibt so eine App, DWD Warnwetter zum Beispiel, da kann man das Waldbrandrisiko sich anzeigen lassen. Da wird eine interaktive Karte angezeigt. Da kann man so reinscrollen, kann man schauen, wo man ist und ob um einen herum oder dort, wo man hingeht, Waldbrandrisiko herrscht. Mhm. Und wenn diese Karte zum Beispiel hell beige ist, dann hat man kein Waldbrandrisiko. Wenn sie dann ein bisschen ein Tick dunkler wird, dann ist schon ein geringes Risiko. Und ab Brandstufe 3, wenn es orange wird, dann darf man im Wald kein Feuer mehr machen. Mhm. Und das ist bindend. Mhm. Dann sollte man sich auch dran halten, weil der Wetterdienst eben verschiedene Daten nimmt, die Trockenheit vom Boden, den Niederschlag und so auswertet und dann eben mit einem guten Algorithmus bestimmt, wie hoch das Waldbrandrisiko ist. Und das ist sehr genau. Mhm. Gibt es das bei euch in der Schweiz auch, so einen Index, der dann eben sagt, Feuer oder Feuer nicht?
Genau, wir haben das auch. Wir haben, also ich nutze da Swiss Meteo, das ist auch eine App und dort wird sie einfach in, ich sage jetzt mal, hellorange, dunkelorange und dann also gelb und als erstes und nachher die dritte Stufe dann rot Und wenn rot ist, klar, rot ist tot, also dann brennt es. Und da haben wir auch diese Abstufungen und diese Empfehlungen, auch kantonal, wo man dann auf einer Karte sehen kann, wo ist tatsächlich Waldbrandgefahr. Und das ist auch spannend, wenn man das über längere Zeit beobachtet, in welchen Regionen es eben ziemlich schnell zu Waldbrandgefahr führt. Und das sind gerade auch Bergregionen, wo man das gar nicht denken würde. Aber gerade Wallis zum Beispiel, das ist ein Gebiet, das sehr, sehr oft in diesem roten Bereich ist, weil es halt eben vom, ich sage jetzt mal, durch die Wetterlage dort halt eher dann trocken ist und die Waldbrandgefahr erhöht ist.
Ja, ich möchte nochmal betonen, dass es natürlich, es gibt ein Waldgesetz, da ist es klar geregelt mit Feuer im Wald und so weiter. Und man sollte immer auf diese App schauen, wenn man jetzt irgendwie wandern geht oder macht irgendwie, also wirft den kleinen Grill an, auch einen Gaskocher oder so. Und wenn diese App eben sagt, dass man an dem Standort, an dem man sich befindet, dass da Waldbrandstufe 3 ist oder 4, dann lässt man die offene Flamme einfach weg. Weil das einfach, die meisten Brände sind ja menschengemacht, die entstehen ja nicht einfach so, wie man jetzt früher immer gedacht hat, dass der Blitz irgendwo einschlägt oder dass irgendwas selbst anfängt zu brennen. Das gibt es auch, das ist aber relativ selten. Aber die meisten Waldbrände, und in Deutschland haben wir über 1000 Waldbrände im Jahr, die sind menschengemacht. Also meistens sind es Fahrzeuge, die irgendwo geparkt werden im Sommer, die dann irgendwie durch den heißen Unterboden irgendwelche Gräser entfachen oder achtlos weggeworfene Zigaretten und das kann man einfach vermeiden.
Ja, genau, wenn man sich dem bewusst wird. Ja, das ist ganz wichtig.
Genau. Wie ist es denn in Nordamerika? Da gibt es ja häufiger Waldbrände und das ist ja auch eine Riesenkiste.
Ja, das im wahrsten Sinne des Wortes, weil in, also gerade Kanada-Umgebung, also in Amerika selber natürlich auch, aber jetzt Kanada weiß ich halt einfach aus erster Hand, dass die Wälder sehr groß sind, sehr große zusammenhängende Waldstücke und wenn da natürlich irgendwann mal der Wald brennt, sei es jetzt eben auch durch Trockenheit, aber natürlich von den verschiedenen Bäumen, die haben sehr ätherisch harzhaltige Bäume und halt auch Riesentrümmer und wenn es da mal brennt, dann brennt es. Und ich hatte spannenderweise vor, das war glaube ich 2 Jahren her, als ich in Kanada unterwegs war, hatten wir auch in dieser Zeit, wo wir unterwegs waren, Feuerverbot, und zwar striktes Feuerverbot. Da kannst du nicht ein kleines Feuer machen, da kommt sofort, sobald Rauch irgendwo aufsteigt, wird das mit Helikoptern überwacht und dann kommt sofort irgendein Ranger, der dich natürlich dementsprechend nicht einfach zurechtweist, sondern unter Umständen auch hart büßt. Weil wenn da der Wald brennt, dann geht es da nicht nur um Leben und Tod, sondern um ein riesen Gebiet, das einfach mal ausradiert wird. Und in dieser Zeit, als ich da war, wurde Jasper, das ist eine sehr, sehr bekannte Stadt, das ist eine touristische Attraktion im Nationalpark und die wurde tatsächlich von einem Waldbrand bedroht. Die wurde dann, Jasper wurde evakuiert. Wir wollten auch durch diese Gegend fahren, weil man muss sich vorstellen, Kanada ist nicht jetzt so wie Deutschland oder die Schweiz sehr gut mit Straßen alle, wir sagen alle Hennages mit einer Straße versehen, sondern da musst du wirklich lange Routen fahren oder umfahren, damit du überhaupt von A nach B kommst. Und eine Hauptroute geht bei Jasper vorbei und wir konnten aufgrund des Waldbrandes, der da herrschte, diese Route nicht mehr befahren, weil da wurde abgeriegelt. Und zwar das Problem ist, also das Problem, eines der Probleme, das sie haben, ist, dass wenn der Wald brennt, dann versuchen sie ihn dieses Feuer einzudämmen. Die Feuerwehr ist dann natürlich auf Zack, dass man dieses Feuer so kontrolliert wie möglich halten kann oder eben dann löschen kann, was, in, wie du schon gesagt hast, irgendwann mal nicht mehr möglich ist. Sobald das Feuer eine Stadt erreicht, also müssen sie aufhören zu löschen, denn die Feuerwehr von Kanada ist in gewissen Bereichen nicht ausgestattet mit chemischen Schutzausrüstungen, denn wenn da die Tanks anfangen zu brennen, zum Beispiel, oder auch Häuser mit Chemikalien, sprich Isolation oder Kunststoffen, dann müssen sie aus eigener Sicherheit das Löschen einstellen. Und das ist schon verrückt. Gerade jetzt in diesem Fall von diesem Waldbrand, der unter anderem nicht nur von Menschen ausgelöst wird, sondern tatsächlich auch von Trockengewittern, weil Kanada ist sehr bekannt für Trockengewitter, wo es tatsächlich nur blitzend donnert, aber kein Regen kommt und so halt immer mal wieder auch Waldbrände auslöst. Und jetzt in diesem Fall von Jasper, ich hole da ein bisschen aus, weil es halt auch so krass ist, da fing dann eine Tankstelle an zu brennen und ab dann wurde einfach das ganze, also Dorf, die ganze Stadt einfach sich selbst überlassen, weil man kann nichts tun. Das brennt dann einfach und das ist schon verrückt. Wenn du dann das mitbekommst, du siehst sogar dann in der Nacht das Leuchten vom Waldbrand, der Kilometer weit weg ist. Und das ist schon eindrücklich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auf jeden Fall vermeiden, vor allem auch bei uns. Und jetzt letztes Jahr war es ganz spannend in der Schweiz, da kam eine Warnung durch, und zwar im Radio hieß es, dass ein Wetterphänomen auftaucht, und es ist nicht wirklich ein Wetterphänomen, sondern wir werden in der Schweiz eine trübe Sicht haben, weil der Rauch von Kanada, von den Waldbränden bis hier nach Europa kommt.
Irre, das ist ja eine Wahnsinnsstrecke.
Das ist unvorstellbar, oder? Wow. Da denkst du so, ja, also komm, das ist irgendein April-Scherz oder so. Aber tatsächlich, wir hatten Rauch in der ganzen Schweiz von Kanada, von den Waldbränden. Und das heißt, das muss exorbitant groß sein und natürlich vernichtend, in Anführungszeichen, dass der Rauch bis hierhin zieht. Das ist verrückt, oder?
Ja. Total.
Jetzt muss man aber auch sehen, dass Waldbrände per se nichts Neues sind, sondern Waldbrände gab es schon immer und ewig auf diesem Planeten, also zumindest solange es was Brennbares gab, sei es mal die Lava in erster Linie und nachher natürlich die Pflanzen. Und Bäume gibt es ja schon seit 365 Millionen Jahren. Und seit da gibt es natürlich auch Wetterphänomene und Blitzeinschläge und somit war auch da immer mal wieder ein Waldbrand am Start. Nur heute, wenn wir in die Zivilisation unterwegs sind und da auch leben, Städte aufbauen und so weiter, ist das natürlich eine Gefahr für unser Menschdasein und darum sollte man das, wenn es geht, vermeiden.
Es gibt ja tatsächlich Pflanzen und Bäume, die sich damit arrangiert haben, gell?
Ja, absolut, ja.
Könntest du mal ein Beispiel nennen?
Ja, ich glaube, es ist der Mammutbaum, der eigentlich erst, also der kann sich wie schützen durch seine Borke, der ganz ein spezieller Aufbau auch. Und der brennt ja nicht ganz runter, sondern braucht auch das noch, um zu keimen. Da kenne ich mich aber nicht so genau aus. Vielleicht weißt du da mehr drüber. Was mir aber gerade in den Sinn kommt, sind diese Käfer. Es gibt ja Käfer, die können sich erst paaren oder so oder Eier legen, keine Ahnung, wenn der Waldbrand vorbei ist.
Ja.
Völlig verrückt, oder?
Gibt es eine ganz bekannte Doku zu.
Ja.
Ist wirklich, die brauchen diese Bedingungen, diese abgebrannte Boden, diese Baumreste, diese Stumpen, die dann da verkohlt rumstehen. Mhm. Und erst dann haben die Lebensgrundlage. Und die sorgen, glaube ich, auch dann für die Verbreitung von manchen
Samen
ja. Irgendwie, so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist total verrückt.
Alles hat seine Daseinsberechtigung und vor allem auch seine Wechselwirkung. Und deswegen, Feuer ist in diesem Sinne von der einen Seite her sicher was Zerstörerisches, gleichzeitig aber auch wieder was Befruchtendes, weil es gibt auch neuen Platz, neues Licht, neue Möglichkeit für Pflanzen eben auch zu wachsen, wenn da die großen Riesen dann mal weg sind. Aber wie gesagt, der Mammutbaum, ich weiß nicht, weißt du da was Genaueres drüber?
Nein, ich weiß auch nur, dass der relativ feuerresistent ist. Die Rinde bekommt man nicht angezündet, wenn man da ein Streichholz oder ein Feuerzeug ranhält, und der schützt sich wohl so anscheinend. Wir haben ja hier in Deutschland naturgemäß keine Mammutbäume, höchstens in manchen Parks oder irgendwelchen speziellen Gebieten steht das ein oder andere Modell. Das ist ja ein wahnsinnig schöner Baum. Es gibt ja verschiedene Sorten von. Und ja, aber ist kein heimischer Baum, deswegen ist er auch wenig verbreitet.
Ja, ist auch verrückt, das Ganze ein leichter Baum. Also das Holz ist unglaublich leicht, weil er halt so schnell wächst. He?
Ja, und vor allem, wenn man mit dem Finger da auf die Rinde drückt, die gibt ja richtig nach.
Ja.
Die fühlt sich so weich an und warm. Also ist schon interessant, so von dem ganzen Erscheinungsbild.
Ja.
Okay, Feuer haben wir besprochen. Jetzt kommen wir mal zum kompletten Gegenteil, Nässe. Im Wald gibt es Wetterphänomene, die sind wirklich irre. Und ich habe das noch in Erinnerung, vor etwa 10 Jahren habe ich mal ein Jahr gehabt, da hat es mehrfach komplett durchgeregnet. Und zwar eine ganze Woche am Stück. Und als ich da im Wald war, ist was Interessantes passiert. Da sind nämlich die Bäume umgefallen. Die habe ich wirklich, also ich hatte ein Wochenende dort, ein Survival-Wochenende, und dann habe ich wirklich in der Nacht bestimmt 7, 8 große Bäume umkippen gehört und habe ich mich gewundert, woran das liegt. Ein paar Tage später hatte ich wieder einen Kurs, so ein Personal Training, da waren 2 Männer aus Bayern da, und die hatten mit ihrem Fahrzeug auf dem öffentlichen Parkplatz geparkt, wo wir uns immer treffen. Und morgens hat mich der Förster angerufen, hat mich gefragt, hast du 2 Kunden aus Bayern? Da sage ich, ja. Sagt er, oh je, komm schnell zum Parkplatz, es ist was passiert. So, und tatsächlich ist was passiert, denn auch dort ist ein Baum umgefallen und hat das Auto von den 2 Männern zerteilt, sage ich mal so. Und das war das einzige Auto, was auf dem Parkplatz gestanden hat. Also das war ein krasser Zufallstreffer. Und kurze Rede, langer Sinn, woran hat es gelegen? Ganz einfach daran, dass der Boden so feucht war, so nass, der konnte gar kein Wasser mehr aufnehmen, dass manche Bäume nicht mehr gehalten werden konnten, weil es einfach komplett so vollgedrängt war durch den permanent anhaltenden Niederschlag. Und es gab echt keine freie Minute, wo es mal nicht geregnet hat. Und es hat in Strömen geregnet. Das war krass. Hast du sowas auch schon mal erlebt hier bei uns?
Ja, also ich kann mich natürlich an die Story erinnern. Wir haben darüber gesprochen, eben einerseits über diesen Baum auf dem Auto, aber gleichzeitig auch eben, dass diese Eschen auch vielfach halt umfallen. Und die Eschen sind tatsächlich durch, mal abgesehen von ihrem, von der Eschenwelke, von dieser Pilzkrankheit, die sie haben, sind sie natürlich in der Wurzel geschwächt. Und durch, wie du das Phänomen erzählt hast, dass der Boden halt dann weich wird, keinen Halt mehr gibt, bedingt das natürlich auch mehr Bäume, die dann umfallen. Ich persönlich habe in meinen Wäldern dieses noch nicht erlebt, im Sinne von, dass jetzt die Bäume umgestürzt sind, als ich da war, wegen der Feuchtigkeit. Aber die Feuchtigkeit ist mir auch schon spannend begegnet, weil normalerweise, wenn die Leute Shelter bauen und so, schauen wir ja, welche Örtlichkeit nutzen wir, um ein Shelter aufzubauen, weil es ja darum geht, wir sollten das nicht in einer Senke machen, wegen der Kaltluft und so weiter. Und spannenderweise ist auch immer wieder das Thema, ja, wenn es dann regnet, dass da Wasser ins Camp läuft. Und normalerweise ist es tatsächlich so, dass da kein Wasser irgendwie durch den Wald durchläuft. Aber wenn eben der Boden so gesättigt ist, dann verändern sich Phänomene, die man noch nie gesehen hat, so, dass man eben dann auf einmal eine Pfütze oder einen Bach im Wald drin entdeckt, der vorher noch nie da war. Und das ist sehr spannend, denn ab dann weißt du, okay, der Boden ist so krass gesättigt, dass tatsächlich hier und da Wasseransammlungen passieren können. Einerseits Vorteil, wenn du Wasser als Trinkmöglichkeit suchst, aber für die Camp-Standorte dementsprechend wieder wesentlich, wenn man weiß, das kann passieren. Und ich glaube, das ist eine spannende Erfahrung gewesen. Das war wahrscheinlich auch zu einer Zeit, wo wir sehr viel Regen hatten, wo dieses Phänomen aufgetreten ist. Und mittlerweile weiß ich natürlich da im Camp, wenn es stark regnet, dann sind die gewissen Orte tatsächlich dann Pfützen. Und da solltest du kein Shelter bauen.
Genau. Und du hast ja jetzt den Erfahrungswert. Du weißt ja, okay, wenn es jetzt mal eine Staulage ist mit Regen, okay, da und da sind kritische Standorte. Aber wenn man in tatsächlich im Wald überleben müsste, weil man da irgendwie strandet, dann kennst du diese Standorte ja nicht, weil das ja eben fremdes Terrain ist.
Und gleichzeitig denke ich, dass du irgendwann mal einen Blick ein bisschen dafür hast, ist es möglich, dass sich da sowas ansammelt oder nicht, aber wissen tust du es natürlich erst, wenn du siehst.
Ja. Was ich immer schlimm finde, ist, dass man, wenn man länger an einem Ort verbringt und man hat diese schlechten Wetterlagen über mehrere Tage, dann verwandelt sich ja so ein Camp in Woodstock. Ja? Ja. Also man hat ja wirklich, man steht da knöcheltief im Matsch, jeder Schritt ist schwer, die Rutschgefahr, die Stolpergefahr ist groß, alles, was dir runterfällt, fällt direkt in den Matsch.
Ja.
Und es ist wirklich, es macht keinen Spaß.
Ja.
Es ist einfach fürs Überleben ja übelst. Und die Feuchtigkeit, die Schuhe kriegt man nicht mehr trocken. Es ist wirklich, es ist ein Kampf.
Ja, und das ist noch krass, oder? Dieses Phänomen ist für uns etwas außergewöhnlich Unbekanntes. Und das haben wir jetzt gerade als Überlebenstrainer im Wald. Bei so einer Witterung kennen wir das und wir können damit umgehen. Aber unsere Teilnehmer fragen sich dann schon, was soll denn das hier? Und spannenderweise ist das ja ein Zustand, der die Menschheit Jahrhunderte umgetrieben hat. Also wenn du an die mittelalterlichen Städte denkst, wo eben noch kein Asphalt vorhanden war oder irgendwelche Pflastersteine, da war ja alles so matschig.
Ja.
Da wollte man irgendwann dann auch nicht mehr entlang gehen. So hat sich übrigens dann auch schlussendlich der Absatzschuh entwickelt, dass man nicht mehr da in der Scheiße und Pisse die Kleider mitzog. Und wir sind uns das nicht mehr gewohnt, weil wir dieses Problem gelöst haben, im Sinne jetzt in unserem Fall mit dem Asphalt. Das ist übrigens, glaube ich, eine Schweizer Erfindung. Habe ich mal in einer Reportage mitgekriegt, dass der Asphalt von einem Schweizer erfunden wurde. Ich weiß nicht, ob ich ihn patentieren konnte, anscheinend nicht. Aber spannend, oder? Also Probleme lösen im Wald, lösen wir dieses Problem auch. Also wenn wir so ein Wochenende oder einen Wochenkurs haben, wo es tatsächlich so arg matschig ist, dann fangen die Leute an, Äste auszulegen, quasi wie ein Parkett zu legen, damit man weg von diesem Matsch kommt. Und lustigerweise ist das eine sehr immer wiederkehrende Arbeit, dass man da ständig den Boden bearbeiten muss, vor allem ums Feuer halt, damit man eben nicht ständig in diesem Matsch rumsteht.
Ja, was mir häufig auffällt, so wenn ältere Semester zu mir kommen, die irgendwie bei der Armee gedient haben in den 80er, 90er, 70er Jahren, keine Ahnung, die graben immer um ihr Shelter rum, einen Wassergraben.
Ja.
Und das machen die auch, wenn die ein Zelt dabei haben. Ich habe manche Kurse, da dürfen Leute ein Zelt mitbringen. Und das ist ganz spannend, weil beim Zelt musst du das ja nicht machen, weil ein Zelt hat ja einen wasserdichten Boden.
Ja.
Aber früher die Zelte, die hatten ja keinen Boden oder keinen wasserdichten Boden oder armeemäßig, wenn du zwei so Planen, so Stoffplanen aneinander verknöpfst und hast dann so ein, wie sagt man, so ein First-Zelt-Look, dann kann es natürlich auch sein, wenn es regnet, wenn es stark regnet und der Regen fließt nicht direkt ab. Also wie wenn du ganz furztrockene Blumenerde gießt, läuft das Wasser ja erstmal ab oder sammelt sich oben, bis es mal langsam eindringt. Da kann es ja sein, dass du unterspült wirst. Und deswegen macht es schon teilweise Sinn, wenn man vielleicht auch bei einem Shelter an dem einen oder anderen Standort so einen Graben macht, um einfach da eine Unterspülung vorzugehen und das Wasser um das Shelter herumzuleiten.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eine Idee, die man in Betracht ziehen sollte. Es ist halt wieder Energieaufwand, oder? Und im Survival ist schon die Idee, möglichst viel Energie zu sparen und nur da einzusetzen, wo es wirklich nötig ist. Aber unter Umständen kann das tatsächlich wesentlich sein. Kann man aber sicher auch dann kurzfristig noch machen, wenn es dann anfängt zu regnen und man sieht, okay, gut, das hört jetzt nicht mehr auf, dann kann man da sicher so eine Rinne ziehen, um das Argste abzuleiten.
Ich habe mir angewöhnt, bei solchen Wetterlagen so mein Kleinzeug, Funkenstahl, Messer oder so, wenn ich es nicht am Körper trage, dass ich es wirklich immer zentral an einem Ort habe, weil wenn der irgendwas in den Matsch fällt, im Dunkeln, und du trittst drauf, du findest es nicht mehr.
Ja, ja, weg
das
ist es.
Ja, genau, das ist weg.
Und ich hatte das mal mit dem Autoschlüssel, Fahrzeugschlüssel.
Oh,
wir saßen ums Feuer, der ist mir aus der Hosentasche gefallen. Und das habe ich nicht gemerkt. Das wusste ich auch nicht, dass er mir aus der Hosentasche gefallen ist, weil ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Und ich glaube, es war etwa ein halbes Jahr später, hat ein Freund von mir neben der Feuerstelle in der Erde meinen Fahrzeugschlüssel wieder gefunden. Ja, verrückt. Ja. Das ist wirklich tatsächlich wie vom Erdboden verschluckt.
Ja. Aber das sind ja Erfahrungswerte, die passieren einem nur einmal.
Ja, das ist tatsächlich.
Man sichert Sachen dann.
Ja.
Doppelt.
Ja, vor allem, wenn du dann mit dem Fahrzeug irgendwo in der Pampa draußen bist, oder? Und nachher alle fahren nach Hause, nur du nicht, weil du halt keinen Fahrzeugschlüssel mehr hast. Da musst du zuerst abschleppen, also die ganze.
Aber der Lerneffekt ist dabei aber sehr groß.
Fantastisch. Und ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ne? Das
Podcast. Schöne.
Ja,
sehr schön. Okay, kommen wir mal zu einem anderen Niederschlag, in ein bisschen dichterer Form: Schnee. Kann Schnee problematisch sein draußen?
Ja, durchaus, oder? Mal abgesehen von der Kälte. Ja.
Also waldtechnisch, hast du da irgendwie Erfahrung gemacht, wo jetzt Schnee irgendwie dich in einer Survival-Situation bremsen könnte?
Ja, aber also Schnee ist mal sicher ein, je nachdem wie viel Schnee liegt, kann es sehr mühsam sein, sich von A nach B zu bewegen. Einerseits natürlich auch Dinge zu finden, die du normalerweise auf dem Boden suchst, wie zum Beispiel Pflanzen, Wurzeln oder Steine oder was auch immer.
Aber also, wenn es um Nahrungsgewinnung geht,
genau,
zum Beispiel.
Genau, ja. Genau. Und der Schnee ist natürlich auch ein Phänomen, das seine positiven wie aber auch seine Herausforderungen mit sich bringt. Schnee auf Bäumen kann unter Umständen ein Problem sein, gerade wenn du jetzt, ich sage mal so, in einer Fichte oder Weißtanne, die immer grün ist und hat viel Schnee auch tragen kann, wenn du da runter haust oder dich zurückziehst und denkst, ah, das ist ein geiler Shelter, Schutz vor Witterung und so, kann das unter Umständen bis im schlimmsten Fall tödlich enden, wenn da ganz viel Schnee dann auf dich drauf fällt oder aufs Zelt, wenn du im Zelt unterwegs bist, könnte das natürlich dann auch Zerstörung des Zeltes bedeuten. Aber was auch noch wesentlich ist, Schnee, je nach Qualität des Schnees, kann er sehr schwer sein und das kann zu Astbruch führen. Das heißt, dass bei irgendwelchen Bäumen Äste abbrechen, dich unter Umständen verletzen oder der ganze Baum halt kaputt geht, weil er im Frühling, wenn es, ich sage jetzt mal, Zeit ist, um die Blätter auszuschießen, dann die Blätter kommen, dann kommt ein später Schneefall, dann mit nassem Schnee kann ebenfalls auch wieder zu Bäumen, die halt umfallen oder sich eben so neigen, dass sie dann brechen, führen. Und deswegen, Schnee ist eine Herausforderung, nicht nur im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne. Wenn man jetzt gerade zum Beispiel Schnee nutzen möchte als Trinkwassergewinnung, hatte ich gerade letzte Nacht wieder, habe ich auch Schnee Trinkwasser gewinnen wollen. Und da weißt du selber, das ist eine langwierige Geduldssache, denn Schnee ist mit so viel Luft gefüllt, damit dann wirklich ein Liter Trinkwasser generiert wird, braucht es ganz viel Schnee in der Masse.
Ja. Das Astbruchrisiko ist ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, denn was viele nicht wissen, da liegen wirklich hunderte Kilogramm, je nach Baum, vielleicht auch sogar, ich weiß es nicht, eine Tonne, Gewicht auf dem Baum in Form von Schnee. Und wenn sich das mal in Fahrt setzt, es gibt ja Bäume, die können ja ideal den Schnee tragen. Dann gibt es Bäume, da bleibt eben nicht so viel Schnee hängen. Und wenn man dann unter so einer Prachtfichte ist, die dann so im Gebirge wächst, mit viel Geäst nach unten hin, dann hat man schon eine Schneelast, die runterkommen kann. Und vor allem auch, was das ein Gewicht auf die Äste gibt, das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Und da sind wir ja schon beim Wind. So Windwetterlagen sind ja im Wald auch nicht ohne. Kannst du dazu was sagen?
Wind ist eigentlich, ich sage jetzt mal, das ganze Jahr unser, in Anführungszeichen, größter Feind, wenn wir im Wald unterwegs sind. Ab einer gewissen Windstärke kann es tatsächlich sein, dass Sommer wie Winter halt Äste abbrechen, gerade halt im Sommer oder Frühling bis Herbst, wenn die Blätter am Baum sind, sprich an den Ästen, haben sie mehr Windwiderstand und haben so auch eher die Tendenz abzubrechen und uns bei einem gewissen Grad an Windstärke halt tatsächlich große Äste vom Himmel zu wehen und dann die Witwen zu erzeugen.
Genau, zur Übersetzung, Witwenmacher sagt man ja zu Ästen, die runterkommen und Männer erschlagen, weil da entstehen wahnsinnig krasse Energien. Und selbst ein kleiner Ast, der eine gewisse Geschwindigkeit bekommt, wenn der euch unglücklich in einem schlechten Winkel oder so auf den Kopf fällt, dann kann das sein, dass ihr eine Schädeldecke beschädigt habt oder ein Loch im Kopf oder das Augenlicht verliert oder was weiß ich. Und das ist eben nicht zu vernachlässigen. Und deswegen geht der John und ich meistens hin oder immer und prüfen unser Waldstück immer mal wieder auf Astbruch, auf potenzielle Gefahren für Teilnehmer. Aber das muss man einfach machen, wenn man sich irgendwo fest am Wald, im Wald aufhält. Und das solltet ihr auch machen, wenn ihr im Wald übernachtet, einfach mal schauen, wenn ihr euch irgendwo niederlasst, um dort eine Nacht zu verbringen, dass ihr einfach mal nach oben guckt und schaut, ist da irgendwelches Gefahrenpotenzial? Hängt da irgendein Ast bedrohlich, der jetzt irgendwie mich erreichen könnte? Und das genügt auch schon meistens als Prävention. Natürlich könnt ihr nicht in die Bäume reinschauen. Astkrone kann immer abbrechen oben. Es kann immer auch ein gesunder Ast abbrechen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber es passiert ja in der Regel fast nicht.
Ja, und ein bisschen Risiko soll es ja auch geben auf dem Planeten, oder? Ich glaube, da ist auch egal, ob du musst ja nicht mal übernachten, sondern allgemein, wenn du dich im Wald aufhältst, vielleicht am Ort ein Picknick machst, Blick nach oben, weil es kann ja sein, dass auch Äste bereits oben hängen oder irgendwelche Baumwipfel. Es gibt ja vielfach den Astbruch nicht nur im Sinne von Ast, sondern dass wirklich die Krone einer Fichte zum Beispiel abbricht bei einem Sturm und dann irgendwo hängen bleibt. Und dann braucht es natürlich nicht viel, sondern genau die richtigen Impulse und dann fällt dieser ganze Kronenbitz dann runter und das kann natürlich schon auch arge Schäden auslösen. Ist aber statistisch gesehen, so viel ich weiß, ein absolutes Minimum an Schäden, wo Menschen passiert, wenn sie nicht gerade bei Sturm in den Wald mit dem Fifi rausgehen. Das ist dann wirklich natürliche Selektion, oder? Also geht nicht bei Sturm in den Wald, weil ihr auch in diesem Zustand von einem Sturm nicht hört, wenn ein Baum umfällt. Weil es ist ja im Wald unglaublich laut, wenn es windet, durch die Äste, durch das Laub. Und das kann man nicht abschätzen oder einschätzen, wann dann. Und deswegen evakuieren wir auch bei einer gewissen Windstärke den Kurs. Das heißt, ich gehe mit meinen Teilnehmern dann aus dem Wald raus, einen genügenden Abstand zum Wald, weil der Waldrand an und für sich ist ja nur so sicher, wie lang der Baum ist, der da am Waldrand steht, respektive nach dieser Dimension. Und da gehe ich immer mal eine Sicherheitsmeile noch weiter, dass sicher niemand irgendwie zu Schaden kommt bei so einem Sturm.
Vorbildlich, so mache ich es auch.
Macht ja Sinn, oder? Ja, wir wollen ja die Teilnehmer beglücken und nicht beerdigen.
Wir haben noch den Faktor Kälte. Kälte kann auch ganz interessant sein. Möchte ich ganz kurz zwei Sachen sagen. Das Erste, was ich mal live miterlebt habe, war vor ungefähr 10 Jahren auf der Schwäbischen Alb. Da hat sich im Raum Ulm war eine große, wie sagt man, Nebelfront. Mhm. Und die wurde aufgrund von einsetzendem Wind auf die Schwäbische Alb hochgeschoben, also ein paar hundert Meter höher. Mhm. Dort auf der Alb waren aber Minusgrade. Das heißt, von unten vom Plus im Tal Ulm wurde dieser Nebel in einen Minusgradbereich geschoben und der ist dann tatsächlich ad hoc gefroren. Und dann hat man gesehen, wie die Bäume tatsächlich teilweise eine meterlange Eisfahne zu einer Seite hin hatten, nämlich von dort hin nach dorthin, wo der Nebel gezogen ist und dann halt direkt gefroren ist. Und dadurch ist natürlich eine enorme Gewichtslast an den Bäumen entstanden und ganz viele Bäume sind umgefallen, Äste abgeknickt, Baumkronen abgeknickt. Das sah surreal aus. Also ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wirklich verrückt. Crazy. Und wenn man sich da im Wald aufgehalten hätte, und ich wusste vorher gar nicht, dass es so eine Wetterlage überhaupt gibt, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt.
Ja.
Daher müsste man dann, wenn man es ganz richtig macht, ich meine, man kann sich nicht gegen alles absichern, aber da müsste man vielleicht drauf achten, wenn man sieht, okay, da bildet sich immer mehr Eis an den Bäumen, wenn man das dann feststellt, dass man dann vielleicht den Wald verlässt oder vielleicht in einen Bereich, eine Lichtung geht oder so, wo dann eben kein Risiko wäre, dass man von einem Baum oder von einem Ast erschlagen würde.
Mhm. Aber sicher ein fantastisches Bild oder sowas auch mal zu sehen.
Wunderschön, aber der Schaden, den man noch gesehen hat, ich meine, da sind ja viele Bäume verreckt.
Ja, das ist auch die Realität.
Aber ja, ist die Realität. Und ich habe noch was gelesen, das möchte ich auch anmerken. Ich habe früher immer gesagt und auch gehört, dass wenn ein strenger Winter ist, dass sich die Anzahl der Zecken minimiert. Mhm. Aber dem ist nicht so. Zecken sind extrem kälteresistent, das juckt die gar nicht, auch wenn der Boden gefroren ist. Also die können ja, glaube ich, minus 14, 15 Grad können die locker managen über Wochen hinweg. Zecken hassen aber milde Winter, weil in milden Wintern gibt es einen Pilz, der tötet die Zecken. Und wenn der Winter stark ist, also streng ist, dann wird dieser Pilz zerstört. Das heißt, die Zeckenpopulation kann wachsen. Wenn der Winter verregnet ist und mild ist, dann kann dieser Pilz sich ausbreiten und kann die Zeckenpopulation deutlich minimieren.
Okidoki, das ist eine geile Info. Also Klimawandel pro gegen Zecken. Ja, was ich aber auch noch einbringen möchte, wir haben zwar über den Waldbrand gesprochen, aber die Trockenheit ist vielleicht auch noch spannend für
ganz
den
wichtig,
Wald, für
natürlich.
Uns, ja. Weil Trockenheit kann ja durchaus bedeuten, dass der Wald auch wieder gefährlich wird, denn wir haben ja Fichten in unseren Wäldern, gerade hier auch im Schwarzwald ist ja doch das auch ein Baum, der sich etabliert hat, und Fichten sind ja Flachwurzler. Das heißt, die Wurzeln gehen eher an der Oberfläche entlang und gehen nicht in die Tiefe und kommen so bei trockenen Wetterlagen oder längere trockene Abschnitte halt nicht zu der nötigen Flüssigkeit. Das wird auf den Baum quasi als Stress ausgelöst. Der Baum ist schwach, kann sich nicht mehr so gegen irgendwelche Tiere oder auch andere Sachen schützen und wird so anfällig, zum Beispiel auf den Borkenkäfer. Und da hatten wir das Phänomen vor einigen Jahren bei uns, also ich hatte ein Camp, da war es krass, wie die Fichten schwach wurden, der Borkenkäfer kam rein und hat fast alle wirklich schönen Fichtenbestände abgefressen oder getötet. Und das ist schon krass, dass auch Trockenheit nicht nur jetzt im Sinne von Waldbrand, auch auf gewisse Bäume einen wesentlichen Einfluss hat. Übrigens auch auf Buchen.
Ja, vor allem auch, das ist ganz wichtig, was du sagst, vor allem hat diese Trockenheit auch im Nachgang eine Wirkung, weil ich habe eine Profi-Lady bei mir gehabt, eine Profi-Wald-Lady, die auch beruflich viel im Wald ist, die sich extrem gut auskennt. Die hat mir gesagt, Buchen zum Beispiel, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, die zeigen erst nach 4 bis 6 Jahren, die Schäden von der Trockenheit, die sie zu dem Zeitpunkt, als die Trockenheit, also vor 4 bis 6 Jahren stattgefunden hat, die Auswirkungen, die merkt man erst viele Jahre später.
Das ist in der Krone oben dann, ja.
Genau, und es gibt Bäume, die reagieren sofort auf die Trockenheit und dann gibt es Bäume, die reagieren zeitverzögert. Und das muss man halt auch eben beobachten, weil das halt auch wieder ein Risiko sein kann und dazu führt, dass wir Astbruch haben und dass es eben auch eine Gefahr für uns
genau
in irgendeiner Form darstellen kann.
Gerade bei der Buche, weil die Buche, wenn sie dann krank wird, respektive eben welkt, dann fault sie von innen und also sie verstickt, wir müssen es so sagen, das Holz erstickt, ja. Und dann werden diese Buchenäste natürlich auch wieder zu tödlichen Geschossen, denn Buchenholz ist sehr schwer, das ist ja ein super geiles Hartholz auch fürs Feuer, aber die können unter Umständen dann eben auch einfach so abbrechen, obwohl wir nicht mal wirklich erkennen, außer wir wären jetzt Profis, ob sie jetzt krank sind oder nicht, und dann kann das unter Umständen spannend werden, ja.
Ja, also ihr seht, es gibt so viele Sachen, wir haben ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs freigekratzt, so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, die Gefahrenpotenzial bieten, aber wichtig ist, dass ihr jetzt keine Paranoia bekommt, weil ihr könnt auch morgens aus dem Bett fallen und könnt euch was brechen oder im Rollstuhl sitzen, wenn es blöd läuft, deswegen geht trotzdem in den Wald, seid halt ein bisschen aufmerksamer und wenn ihr merkt, okay, das Wetter ist irgendwie strange in irgendeiner Weise, dann passt ihr euer Verhalten an und geht vielleicht nicht in den tiefen Wald rein bei Windstärke 6 oder 7, sondern geht vielleicht um den Wald herum. Aber ansonsten geht ihr natürlich immer in den Wald.
Ja, ich glaube, es geht wirklich um die Wahrnehmung. Geht auch raus bei schlechtem Wetter, was auch immer das heißt. Ich meine, bei einem regnerischen Tag mal in den Wald zu gehen und dann mal einfach wahrzunehmen, wie sich der Wald auch verhält oder wie er sich anhört oder auch vielleicht riecht, weil er riecht sofort anders, ob es jetzt trocken oder nass ist. Da einfach mal die Wahrnehmung wieder ein bisschen zu schulen und das kann auch durchaus an einem Waldrand sein, damit man so das Gefühl kriegt, was wir eigentlich früher immer hatten, weil wir sind Wald. Menschen, wir haben immer in den Wäldern gelebt oder zumindest ganz, ganz lange Zeit lang und wir kannten dieses Phänomen. Wir wussten genau, wenn ein Baum ächzt, welches Holz das ist, welcher Baum das ist, ist er eher tendenziell halt gefährlicher oder eher nicht, ist er stabil genug. Aber da sind wir halt wieder weit weg, weil wir uns in viereckige Räume zurückgezogen haben, weil es hier halt nicht regnet und nicht windet. Deswegen geht raus, genießt die Natur. Fühlt euch frei, auch den einen oder anderen Kurs zu buchen, egal wo, optimalerweise beim Lars Konarik, denn der hat super Kurse im Angebot.
John Salutz auch.
Ja, ihr findet auf jeden Fall alle Angaben bei uns in den Shownotes und wir freuen uns über Feedback, über irgendwelche Ideen oder auch Wünsche, wenn ihr zum Beispiel irgendein Thema noch nie bei uns gehört habt, dann bringt es über ein Mail zu uns und dann können wir gerne darauf eingehen. Lars, herzlichen Dank für diesen wundervollen Talk über das Wetter und den Wald, weil das ist ja spannend, ne?
Absolut, absolut. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder um Montag 15 Uhr, wenn es zu einer neuen Folge von Bush Talk kommt mit John Salutz
und Lars Konarik.
Macht's gut.